ቃል ሄደን ራሴ ካለችበት መጣች ቢባልያም በደሌን ረሳው ድንገት አይኔ ለኝም አይኗም ባይኔ የማይበት እንኳን ሄደን ራሴ ካለችበት መጣች ቢባልያም በደሌን ረሳው ድንገት አይኔ ለኝም አይኗም ባይኔ የማይበት
So, hallo, hier ist jetzt Felicia Herrschaft mit einem Gespräch, das ich mit Hans Luger geführt habe. Hans Luger ist Professor für Philosophie an der Universität in Berkeley und ist eben über von Frege Wittgenstein aktuell auf den Begriff des Politischen gekommen. Und wir werden das Gespräch eben, das Gespräch wird sich um die Sorge und das Gemeinsame drehen und darin eben das Politik als das Aktivierende besprechen. Jetzt zuerst sagt er, welche Musikerfahrung er hier in Frankfurt gemacht hat, während er eben jetzt ein Gastsemester hier an der Uni am Institut für Philosophie bei Axel Honneth halten durfte, von Mai bis Juli. Im Hintergrund Memphis. Virginia Ventura. Virginia Ventura. Wo ist es?
Was haben Sie in der Oper gesehen?
Also ich habe hier zwei Vorstellungen gesehen, zwar Arrigo Boito und Mephistopheles. Und da war die Inszenierung und das Singen wirklich ganz, ganz ausgezeichnet, muss ich sagen. Die Musik manchmal ein bisschen problematisch, aber das ist dann durchaus im Rahmen der Gesamtinszenierung durchaus, wie soll ich das jetzt sagen, also eingebaut worden, das ist also durch eine Einheit geworden. Und dann habe ich dann noch Rossini gesehen, La Cenerentola, und das ist musikalisch natürlich auch sehr attraktiv in gewisser Weise, aber natürlich also vollständige Oberflächlichkeit in gewisser Weise. Da kommt also das Rezitativ, da fängt die Arie an, da fängt die Applausmaschine an, da kommt der Applaus und dann geht es wieder zum Rezitativ. Und das könnte immer weitergehen und ist sehr schön und war also ungeheuer schön auch gemacht. Das ist wie so eine Musicbox, sehr mechanisch dann auch, aber war ganz toll inszeniert, muss ich schon sagen.
Und so eine Rocksozialisation?
Durchaus, da habe ich aber gar nichts von mitbekommen. Also das interessiert mich sehr. Also ich mag natürlich sehr gerne also diese technisch organisierte, also alles, das von Kraftwerk herkommt, ja, also Techno, Musik eigentlich sehr gern.
Ja, nicht schlecht. Es wird demnächst ein neuer Techno-Club eröffnet. Mhm. Hier.
Ja, ich wusste also gar nicht, wo ich da gucken sollte und ich hatte auch gar keine Zeit. Ich war nun auch fortwährend auf Reise. Ich war auf Konferenzen in London und Wien und in anderen Städten und da hieß es natürlich auch immer, diese Konferenzvorträge zu schreiben und ich war also fortständig beschäftigt. Mhm. Und kam ja hin, also am Ende unseres Semesters, wir hören Anfang April, Ende April auf. Ich hatte am 29. April meinen letzten Vorlesungen in Berkeley. Das war an einem Freitag. Am Samstag bin ich ins Flugzeug gestiegen. Am Dienstag habe ich meine erste Vorlesung, mein erstes Seminar hier in Frankfurt gemacht. Da war also auch keine Zeit vorzubereiten. Ich musste das alles hier tun. Mhm. Und habe hier sehr hart gearbeitet, aber auch viel profitiert, muss ich sagen, viel gelernt.
Ja. Auch durch die Diskussion über
Diskussionen ja hier im Institut und mit dem Herrn Honneth und seinen Assistenten. Also das war ganz toll. Wir haben ja letzte Woche noch so eine Sitzung gemacht, wo ich am Donnerstagabend über mein Projekt vorgetragen habe und dann kam es zu einer einstündigen Diskussion und dann den ganzen Freitag über hatten wir dann eine lange, lange Diskussion über meine Arbeit.
Ja, ja.
Da war ich am Ende ganz erschöpft, aber das war unerhört gut.
Ja.
Okay. Nun also La Cenerentola von Rossini und dann das Gespräch.
Also was mich interessiert, gerade in Bezug auf Ihre aktuelle Publikation, in der Sie auch Ihre politische Sozialisation, könnte man sagen, beschreiben, was hat sich jetzt für Sie verändert und wie ist es dazu gekommen, dass Sie sozusagen von hier aus nach Berkeley gekommen sind, eigentlich als analytischer Philosoph?
Also ich bin in Bonn geboren und auch dort aufgewachsen und habe dann erstmal angefangen an der Universität Bonn, ganz kurz, und bin aber dann nach München abgewandert und zum Wolfgang Stegmüller gestoßen, der ja für lange Zeit Deutschlands einziger analytischer Philosoph war, oder jedenfalls der führende analytische Philosoph. Und der hat nun immer viel von der angloamerikanischen Philosophie gesprochen und da habe ich mir eines Tages gesagt, das mir direkt anzusehen und bin nach Oxford gegangen. Ursprünglich wohl mit dem Plan, nur für ein Jahr dorthin zu gehen. Ich bin aber hängen geblieben und habe auch meinen Abschluss dort gemacht. Und dann war die Frage für mich, was jetzt, was kommt danach? Und da wollte ich möglicherweise nach Deutschland zurückkommen, aber eines Tages kam der Richard Wolheim, der Philosoph von London, und suchte nach einem Logiker oder jemand, der also Logik und Philosophie am University College London unterrichten könnte, und mein Name war ihm empfohlen worden. Und ich sprach mit ihnen und er hat mir dann diese Stelle angeboten. Und das schien nun aufregend zu sein.
Mhm.
Und ich bin dann für einige Jahre in London gewesen und von daher schließlich nach Berkeley gegangen. Auch wieder ganz zufällig in gewisser Weise. Der Logiker Tarski war in London. Seine regelmäßige Stellung war in Berkeley. Und der hat mich dann gefragt, ob ich interessiert wäre, nach Berkeley zu kommen. Und daraufhin ist das zustande gekommen. Und da kommt man nicht mehr von weg, von Berkeley.
Ja, was heißt das?
Es ist eine ungeheuer interessante Universität mit einem sehr guten Professoren, sehr guten Studenten, einer sehr guten Ausstattung in einem Gebiet, das ungeheuer interessant ist, kulturell, das Bay Area, San Francisco, aber auch Kalifornien und natürlich auch sehr große Naturschönheit hat. Also eine Kombination, die man nicht so leicht irgendwo anders findet.
Ja. Und Sie haben ja dann zuerst über Frege eigentlich.
Ich habe mein erstes Buch über Frege geschrieben. Ich hatte aber schon immer sehr breite Interessen in der Philosophie und habe dann über Wittgenstein sehr viel auch gearbeitet. Der war eigentlich schon bei Frege meine Inspiration. Und Wittgenstein ist ja ein sehr interessanter Denker, dadurch, dass er analytisch denkt, aber auch von allen möglichen anderen Bewegungen des 20. Jahrhunderts beeinflusst ist. Man denkt also an Spengler oder Mautner oder Weininger und Loos, also sowohl Künstler wie Denker, nicht notwendigerweise Philosophen. Und von dem, wenn man sich von dem führen lässt, dann öffnet man sich so allen möglichen Ideengängen. Mhm. So war das bei mir auch. Ich habe mich also auch mit Heidegger befasst, mit Foucault befasst und schreibe im Augenblick an diesem Buch über den Begriff des Politischen. Mhm. Mit dem Titel The Care of the Common.
Mhm. Und vielleicht müssen wir dann doch wieder zurück nach Bonn gehen.
Gut, ja.
Um zu sehen, weil also eine Auseinandersetzung mit Heidegger gibt es bei Ihnen ja auch. Also, und der Begriff des Politischen, ist es dann etwas, wenn Sie jetzt auch mit Hannah Arendt sozusagen antworten?
Ja, also schon von meiner deutschen Zeit her hatte ich außer diesen analytischen Interessen auch dieses Interesse an Heidegger und der heidegischen Tradition. Und mir war das so gar nicht klar, dass das irgendwie feindliche Fronten waren, bis ich nach Oxford ging, wo es auf einmal klar wurde, man musste sich eigentlich für das eine oder andere entscheiden und sicher Heidegger war die falsche Person. Mhm. Ich habe aber dieses doppelte Interesse immer beibehalten und es scheint mir auch heute noch, dass bestimmte philosophische Themen sich durchaus mit diesen analytischen Techniken anfassen lassen können. Dass es aber andere Probleme gibt, also genau historische und politische Probleme, wo die analytischen Methoden eigentlich nicht voll zugreifen. Und darum ist dieses Interesse an nicht-analytischen Traditionen in der Philosophie auch bei mir immer erhalten geblieben.
Hm.
Und mein Interesse, also an dieser Frage des Begriffes des Politischen, ist stark von Arendt beeinflusst und da scheint es mir wichtig zu erkennen, was sie von Heidegger genommen hat und wo sie über Heidegger natürlich ganz, ganz wesentlich auch rausgeht. Sie ist ja nicht in der Weise eine reine Schülerin Heideggers geblieben. Die Einflüsse von Jaspers sind zum Beispiel genauso groß wie die von Heidegger bei ihr.
Ja. Und für den Begriff des Politischen oder des Common, inwiefern ist es dafür wichtig, dass Sie sich selbst darin situieren?
Es geht ja darum zu zeigen in dem Buch, dass das Grundproblem der Politik für uns, sowohl praktisch wie philosophisch, das Problem ist, dass unsere Konzeption des Politischen sich im Auflösungsprozess befindet. Wir sind gar nicht mehr klar darüber, worum es eigentlich in der Politik geht, welches Engagement sie von uns verlangt, wo wir eigentlich damit stehen. Und das ist also für mich sowohl ein praktisches wie ein politisches Problem. Und ich will versuchen zu zeigen, dass es aus der persönlichen Erfahrung kommt, dass es aber auch eine Erfahrung ist, die durchaus andere teilen. Darauf beziehe ich mich also selbst und versuche zu zeigen, wie meine eigene Lebenserfahrung mir diesen Begriff problematisch gemacht hat.
Mhm.
Und das versuche ich dann in dem Text zu zeigen, dass ich von diesem Entwicklungsprozess spreche, wo ich also dann in Deutschland gelebt habe, in England, in Amerika, in ganz verschiedenen politischen Gesellschaften und in gewisser Weise von der jeweiligen Lokalpolitik so entfremdet worden bin. Natürlich. Und ich sage nun, das ist ja keine Einzelerfahrung mehr, sondern das ist eine Erfahrung vieler Millionen heute, dass wir über den Globus wegreisen und uns in verschiedenen Stellen der Welt anheimisch machen, aber dann zugleich diese Distanz zur politischen Tradition dadurch haben, im jeweiligen Land, wo wir dann enden.
Genau, und in Deutschland gab es ja dann den sehr starken Bruch eigentlich, also wie man von politischer Erfahrung überhaupt sprechen kann.
Natürlich, und hier ist natürlich die deutsche Vergangenheit ganz wesentlich, dass uns die Tradition in gewisser Weise viel fragwürdiger ist, als das in England oder Amerika der Fall ist. Das ist aber auch jetzt, zum Beispiel in Amerika, das ich natürlich viel besser kenne, da doch ein Hinterfragen dieser politischen Wirklichkeit gibt. Es ist eine Demokratie der Form nach, andererseits regiert das Geld. Die Funktion dieser Demokratie ist sehr in Frage gestellt. Ich habe hier auch davon gesprochen, dass zum Beispiel heutzutage nur ungefähr 30% der berechtigten Wähler überhaupt in einer Präsidentschaftswahl zur Wahl gehen. Und da muss man sich mal vorstellen, das heißt also, dass jemand wie George Bush mit einer kleinen Minderheit dieser 30% Stimmen abgegebenen Stimmen gewählt worden ist. Das heißt eigentlich nur ungefähr etwas weniger als 15% der berechtigten Wähler haben sich also für Bush entschieden. Und das Fazit davon ist doch, dass es in gewisser Weise dann nicht mehr eine gewählte, sondern nur eine tolerierte Regierung ist.
Ja. Der Begriff des Politischen, auf den Sie sich auch beziehen, ist ja dann der Polis, also der eigentlich der antiken Philosophie, könnte man sagen. Und das ist ja noch nicht kombiniert, so wie heute, mit dem, was wir mit den demokratischen Errungenschaften, obwohl natürlich auch bei Aristoteles Überlegungen zur Demokratie zu finden sind, die aber eigentlich einen schlechten Status hat. Warum ist Demokratie für uns zu solch einem Wert geworden?
Nein, das war sie natürlich auch schon vor Platon und Aristoteles, für die Athener zumindest. Was mir wichtig ist, also die Kontinuität ist mir wichtig, dass ich mir sage, unser eigentlicher Begriff des Politischen ist von Platon und Aristoteles konstituiert. Die sprechen zwar von der Polis, nicht vom modernen Staat, aber es geht ihnen ja darum zu zeigen, dass Politik eigentlich Herrschaft ist über ein definiertes Gebilde. Das war für die Polis, für uns ist das der moderne Nationalstaat. Aber es ist, also man kann sagen, für Platon und Aristoteles ist Politik Herrschaft über die Polis, für uns ist es Regierung über den Staat. Und was uns nun problematisch geworden ist, das versuche ich in meinem Buch zu zeigen, ist sowohl dieser Begriff der Regierung oder der Herrschaft, die Legitimierung dieses Herrschaftsanspruchs, aber auch die Identität dieser Einheit, ob das nun die Polis oder der Staat ist. Beides ist auf einmal nicht mehr klar erkennbar. Und dass also diese Konzeption des Politischen, die diese beiden Grundbegriffe gebraucht, dann auf einmal selbst problematisch wird. Und dann fragt man sich, was nun?
Das heißt, wenn die Regierung sozusagen problematisch geworden ist, aufgrund, und man sieht das im Wahlverhalten der Bevölkerung sozusagen, was bedeutet das dann, was ist dann die Alternative eigentlich? Also wie soll dieses Konzept, wenn es für uns der ideale Wert ist, eigentlich Demokratie, ein Ideal, wie soll sich das verändern?
Ja, erstmal gehe ich dann also weiter über Platon und Aristoteles zurück und sage, dass deren klassische Konzeption der Politik, mit der wir jetzt in gewisser Weise für 2500 Jahre operiert haben, dass die selbst eine Reaktion auf ein früheres Verständnis der Politik ist, das eigentlich viel demokratischer war, nämlich dass wir heutzutage noch rekonstruieren können in den Ideen des Sophisten Protagoras, gegen den Platon ausdrücklich argumentiert in seiner Politik. Und dessen Verständnis von Politik ist, dass die menschliche Lage eine gewisse Unsicherheit enthält, und diese Unsicherheit kann man also nur dadurch beseitigen, dass wir unsere politischen Beziehungen miteinander pflegen. Und es ist die Politik ist eigentlich diese Pflege der Gemeinsamkeit. Das ist die Sorge um das Gemeinsame, diese Care of the Common, von der ich dann spreche.
Ja.
Und er versteht das durchaus als ein demokratisches Verständnis, sodass also nicht nur die Herrschenden, sondern auch jedermann im Staat eigentlich teilnimmt an diesem Prozess, durch den Gemeinsamkeit immer wieder gepflegt und erhalten werden muss.
Ja.
Und ich will nun sagen, wir müssen auf ein solches Verständnis zurückgehen, aber natürlich sehen, dass wir das nicht mehr unter griechischen Bedingungen machen können. Wir können ja nicht alle uns als Griechen verkleiden und in diese Zeit zurückkehren, sondern der Begriff des Politischen ist in gewisser Weise ein historischer Begriff, und die Frage ist jetzt, wie können wir den neu konstituieren? Und dann kann Protagoras vielleicht so ein klein bisschen eine Hilfe geben, aber die Aufgabe, die Politik neu zu verstehen, ist selbst eine politische Aufgabe, und sie kann eigentlich nur von uns allen unternommen werden. Das ist nicht etwas, zu dem der Philosoph eine definitive Antwort geben kann.
Ja.
Das Problem in der klassischen Tradition ist genau, dass die Philosophen uns ein Verständnis der Politik gegeben haben und mit dem wir operiert haben. Und ich sage, das ist nun zu Ende, diese Periode, und wir gehen kommen in einer gewissen Weise auf diese vorklassische Situation zurück, wie wir verstehen müssen, dass das Politische von uns selbst konstituiert werden muss.
Ja, das heißt, in Aushandlungsprozessen dessen, wie man sich überlegt, was sind die Bedingungen des Gemeinsamen in einer Gesellschaft? Also wie weckt man sozusagen das Interesse an dem Gemeinsamen?
Und
hängt das nicht auch schon mit der Sprache zusammen eigentlich, dass wir eine Sprache teilen?
Das ist natürlich ein Teil des Gemeinsamen, aber was wir nun feststellen, ist, dass für uns diese Gemeinsamkeit nicht mehr von vom Stadtstaat, wie in Griechenland, im alten Griechenland, das der Fall war, definiert ist, und nicht mehr vom Nationalstaat, sondern von der globalen Gesellschaft. Und die Frage für uns ist eigentlich, wie ist Politik unter globalen Umständen möglich? Was heißt das nun?
Ja.
Man kann natürlich jetzt an Modelle denken wie einen Weltstaat oder ein Weltimperium, also die Herrschaft eines Staates über den Rest der globalen Gesellschaft. Das sind nicht sehr anziehende Modelle des Politischen. Und wenn das also nicht unser Modell ist, dann die Frage, wie können wir dann uns eine globale politische Gesellschaft vorstellen? Es gibt Versuche, das durchzudenken, zum Beispiel von Negri und Hart in einem Buch Empire, also das sehr viel Aufsehen erregt hat, wo sie sagen, die globale Gesellschaft muss verstanden werden auf dem Modell des Internet, als eine Netzbeziehung, die sich über den Globus ausdehnt. Ob das wirklich ein machbares Modell des Politischen ist, muss sich erst noch ergeben. Das ist für mich viel zu spekulativ soweit. Und ich sage, es sind auch nicht die Philosophen, die uns die Antwort geben können, sondern das müssen wir als Gesellschaft miteinander ausarbeiten.
Ja. Ja, bei Negri und Hart ist vielleicht dann der Begriff des Multitud problematisch.
Ja.
Aufgrund dessen, dass sie damit eine unbestimmte Menge meinen. Und diese unbestimmte Menge kann aber zu einer Form von Kampfkraft werden gegen etwas.
Ja, in gewisser Weise sind ja das Paradigma, das sie immer im Auge haben, sind so diese non-governmental associations, also Politik, die nicht auf dieser Regierungsebene vor sich geht, sondern auf diesen globalen Organisationen wie Greenpeace und...
Die haben eher eine Kontrollfunktion.
Ja, die haben natürlich eine wichtige Funktion, aber die Frage, ob die sich wirklich durchsetzen auf die Dauer, ist ja noch ein großes Problem. Wir können ja sehen, wie Regierungen inzwischen versuchen, diese Organisation zu kontrollieren und zurückzudrängen. Also der Machtkampf zwischen alten Regierungsformen und dieser anderen neuen Formen des Politischen, hat ja erst angefangen. Und der Ausgang davon ist ja gar nicht klar.
Ja. Und da hatte ich als Sie gerade eigentlich Ihren Vortrag über Cavell gehalten haben, die Idee oder die Vorstellung, dass in dem, wie Sie das Gemeinsame versuchen neu zu fassen, dass es gerade aufgrund der Erfahrung des Nationalsozialismus hier in Deutschland zu einem Ausschluss eigentlich des Sozialen aus dem Politischen gekommen ist, dass wir das Gemeinsame nicht denken können im Rahmen des Politischen, weil das Soziale nicht mehr Teil ist, eigentlich dieser Begriff.
Das Interessante bei Cavell ist mir, also besonders den Aspekt von Cavell, mit dem ich mich befasst habe, ist ja diese Idee, dass also diese Geschlechterbeziehung und die Frage des Feminismus eine zentrale politische Frage ist und dass man das mal verstehen kann und dass man auch Politik allgemeiner von dieser Perspektive her neu entfalten kann.
Ja.
Und dann sieht man auf einmal, dass also Politik eben nicht nur eine Frage von Regierung ist, sondern auch vom Verhältnis der Einzelnen zueinander.
Ja.
Und dass es nicht nur eine Frage von Prinzipien, wie Prinzipien der Gerechtigkeit oder anderen formalen Prinzipien ist, sondern dass es auch immer um miteinander auskommen, um miteinander einander verstehen, auch sich einander vergeben. Es geht um Schuld und Sühne in gewisser Weise in der Politik. Das versucht er ja zu zeigen in diesem Beispiel dieser Beziehungen zwischen Männern und Frauen in Hollywood-Komödien, die immer zusammenbrechen, wo die Menschen sich aber auch wieder zusammenfinden und einander als fehlgehende Wesen, auf einmal fehlbare Wesen, aufeinander in einen neuen Konnex kommen.
Ja.
Und das als Modell des Politischen. Also, und das scheint mir doch eine sehr tiefe Ansicht zu sein.
Ja, also möglicherweise diese Wiederverheiratungskomödien sind entstanden eigentlich nach Einführung des Wahlrechts für Frauen.
Natürlich.
Das heißt, es hat schon rechtliche Veränderungen gegeben, der Status der Frauen wurde sozusagen auf eine Ebene gebracht im Rahmen eigentlich einer Demokratie, nämlich das Wahlrecht zu haben. Und dann ist es unproblematisch. Also dann kann man tatsächlich auch diese Komödien, also da steht dieses Eheverhältnis eigentlich nur als Beispiel für schon eine Leistung des Sozialen, nämlich die Gleichstellung der Frauen im Rechtssystem.
Also in Amerika haben die Frauen das Wahlrecht im Jahr 1920 bekommen und Cavells These ist nun, das hat also nur eine formale politische Gleichstellung hervorgebracht.
Ja.
Aber was noch vonnöten war, war das Schaffen einer neuen Frau, nämlich eine neue Art und Weise, Frau und Mann zu sein, sozusagen. Mhm. Und das muss nun noch ausgearbeitet werden und ist symbolisch dann in diesen Ehekomödien der 30er Jahre in Hollywood auch dargestellt worden. Und das kann man als Paradigma ansehen, überhaupt wie soziale Veränderungen zugleich einen politischen Charakter haben.
Ja. Das heißt, wenn man sich eben die Tragödien das Wintermärchen bei Shakespeare anschaut, dann findet dort die Wiederverheiratung, die wird offen gelassen eigentlich. Also sie findet nicht statt. Der Film kann das aber leisten. Das heißt, was kann das? Und diese Tragödien bei Shakespeare können auch nicht einfach in eine Komödie umschlagen, in sozusagen einen Aushandlungsprozess von neuer Sozialität, weil das viel zu starr eigentlich ist in der Form. Jetzt ist die Frage der Film. Inwiefern kann dieses, entspricht die Veränderung des Mediums oder ein neues Medium, ermöglicht das diese Auseinandersetzungs...
Film kann durchaus auch eine tragische Dimension haben. Quell glaubt sogar, dass selbst diese Komödien ein tragisches Element in sich enthalten.
Ja.
Film hat aber auch ein utopisches Element. Also diese Komödien sind ja so im Leben nie zu leben.
Ja.
Das wird in den Filmen auch klar dadurch, dass die oft in einem sehr utopischen Milieu stattfinden, also in einer Wirklichkeit, die gar nicht unsere Wirklichkeit ist. Für Cavell jedenfalls ist das wirkliche menschliche Leben und wirkliche Politik immer sowohl tragisch wie komisch. Und man muss eben auch seine Beiträge zur seine Aufsätze über die Shakespeare'schen Tragödien lesen. Und da sieht man, dass für ihn die Tragödie, wie er über den King Lear schreibt, es ist die Vermeidung der Liebe. Die Verleugnung der Liebe führt eigentlich zur Tragödie, während sich in diesen Filmen die Möglichkeit einer neuen Liebe sozusagen zeigt. Das gibt es auch sozusagen. Das ist das Gegenstück.
Ein Angebot gemacht.
Genau.
Ja.
Und man muss sowohl sehen, dass es also immer im menschlichen Leben dieses Fehlschlagen der Liebe gibt, aber auch die Möglichkeit zum neuen Leben. Und das menschliche Leben, auch die menschliche Politik muss in diesen Begriffen gesehen werden.
Die menschliche Politik.
Ja.
Das heißt, man soll seinen Feind lieben lernen, oder? Nein, also wahrscheinlich nicht, sondern wie gestaltet man eine Form der Offenheit für eigentlich das Neue?
Genau, wir sind alle miteinander in unseren Beziehungen schuldbeladen von der Geschichte her.
Ja.
Wir kennen
die Länder untereinander zum Beispiel?
Ja, aber auch die Nationen untereinander. Ja. Oder wenn man sich zum Beispiel im Augenblick den Konflikt zwischen den Israelis und Palästinensern ansieht, da ist ja Schuld überall sozusagen hier. Und die Frage ist, wie kann man dennoch lernen, miteinander zu leben? Und das versucht Cavell nun zu zeigen, indem er von diesen Ehebeziehungen spricht in diesen Filmen, die schon zusammengebrochen sind. Und jetzt kommen die, aber doch das Paar noch mal zusammen, weil sie auf einmal lernen, über diese Vergangenheit zu sprechen und zu einem Verständnis zu kommen und zu einem Arrangement. Und sie können sich noch einmal verheiraten. Das Politische ist eigentlich die Wiederverheiratung, nicht die originelle Heirat. Und so, denke, müssen wir also auch moderne Politik verstehen, dass wir alle miteinander schuldbeladen sind. Wir müssen die Schuld anerkennen. Wir müssen auch Vergebung lernen. Wir müssen irgendwie eine neue Art des Zusammenlebens lernen, die in dieser Wiederverheiratung symbolisch sozusagen schon vorhanden ist, aber uns nur als Modell dienen kann, das manchmal funktioniert und manchmal eben nicht funktioniert.
Ja. Also diese Ehebeziehungen können, also der Film entwickelt dann eigentlich eine, durch die Ehebeziehungen, die ja auch rechtliche Beziehungen sind, eigentlich ein soziales Verständnis auch des Politischen.
Natürlich. Nun habe ich natürlich Fragen, ob man wirklich so Ehebeziehungen, die hier zumindest in unserer modernen Welt freiwillig sind, mit diesen nicht freiwilligen Bedingungen vergleichen kann, indem wir uns politisch und sozial finden. Denn in der Politik können wir unsere Nachbarn nicht wählen, die Menschen, mit denen wir zusammenleben müssen. Juden und Palästinenser zum Beispiel müssen miteinander denselben Teil der Erde teilen. Und dann ist das Problem natürlich sehr viel schärfer, als das in einer Ehebeziehung der Fall ist. Und ich glaube, da bricht also das Paradigma, das uns Cavell anbietet, zusammen. Da muss man weiterdenken.
Ja, das heißt, was würden Sie sagen, wie kann man das weiterdenken?
Ja, dass man also zuerst mal überhaupt nicht nur diese Ehebeziehungen als Modell des Sozialen oder Politischen ansieht, sondern allgemein weiter darüber nachdenkt, wie diese verschiedenen Sortarten des menschlichen Zusammenlebens uns, also dieses private Zusammenleben, uns Modelle für größere politische Formen des Zusammenlebens geben können oder wo das nicht wirkt. Aristoteles hat ja schon darüber nachgedacht, er spricht also über die Freundschaft, und politische Beziehungen sind auch für ihn Freundschaftsbeziehungen, aber einer ganz spezifischen und verschiedenen Art von Ehebeziehungen, persönlichen Freundschaftsbeziehungen. Sie haben aber was miteinander gemeinsam. Und ich glaube, das ist eine Thematik, über die man denken muss. Also, was ist das Kontinuum zwischen dem Persönlichen und dem politischen im großen Stil? Das ist nicht eine sind nicht separate Gebiete, sondern die hängen miteinander zusammen. In gewisser Weise ist alle große Politik zum Schluss auf diesen persönlichen Beziehungen aufgebaut.
Ja, da kommt man ja dann auch, gerade jetzt in Bezug auf, was ist Europa eigentlich da in diese Dimension, wie können gerade Jugendliche eigentlich sich neu situieren, indem sie zum Beispiel lernen, was es heißt, Nachbarn zu haben, von denen sie auch Fähigkeiten teilen, von denen sie lernen können.
Also ich bin ja in den letzten Jahren ein paar Mal hier als Gastprofessor in Deutschland gewesen für mehrere Semester, in Hamburg und Freiburg und jetzt in Frankfurt. Und das Interessante, ein interessantes Phänomen sind diese Erasmus-Studenten, die also inzwischen überall aus der Europäischen Union hier ankommen und oft wenig gemeinsam haben, aber auf einmal diese Gemeinsamkeit miteinander entdecken. Das ist ein ganz neues Phänomen und das kann auch, glaube ich, auf die Dauer sehr wirksame Effekte haben. Dass man auf einmal die andere Kultur besser versteht, aber auch die andere Sprache etwas lernt und in gewisser Weise eine neue Form des Zusammenlebens dann konstituiert.
Ja. Und wie ist Ihre Auseinandersetzung mit Foucault gewesen? Haben Sie auch an Gesprächen mit Foucault teilgenommen?
Durchaus, ja.
Ja.
Foucault ist, also für mich sind einige dieser Denker des 20. Jahrhunderts, Arendt, aber auch Foucault, Philosophen gewesen, die sich wirklich bemüht haben, den Begriff des Politischen neu durchzudenken, aber natürlich in ganz verschiedene Richtungen. Also für Arendt geht es um das freie Handeln als das charakteristische Element der Politik. Bei Foucault geht es über Machtbeziehungen als das charakteristische Element. Und das sind ja natürlich ganz, ganz diametral verschiedene Konzeptionen.
Ja.
Was mich bei beiden interessiert, was sie aber gemeinsam haben, dass sie nämlich Politik nicht aus vorgegebenen Institutionen denken, sondern die Institutionen irgendwie als Phänomene des Politischen, als historische Phänomene des Politischen sehen und also ein tieferes oder breiteres Verständnis der Politik wollen.
Ja.
Und das haben sie nun gemeinsam miteinander. Bei Foucault, glaube ich, ist es doch klarer, dass das Politische nicht nur im öffentlichen Raum stattfindet. Für Arendt ist doch immer noch ein klassisches Politikverständnis vorhanden, in einer minimalen Form, in dieser Idee, nur Handeln im öffentlichen Raum, in dieser öffentlichen Sphäre, ist eigentlich politisch.
Ja.
Während Foucault durchaus auch das Miteinanderhandeln von Individuen oder kleinen Gruppen als politisch gesehen werden kann, weil da sich ja doch wieder Machtbeziehungen manifestieren, genauso wie im großen Raum. Und das ist, glaube ich, eine interessantere Auffassung des Politischen. Natürlich breiter, weil ja dann nur die Gefahr ist, dass man alles nun einfach als politisch ansieht.
Ja.
Während bei Arendt das Politische noch immer so eine gewisse beschränkte Teil des gemeinsamen sozialen Lebens ist.
Ja, wenn Frauen sozusagen ausgeschlossen sind aus dem politischen Prozess und nur dem Haus, also im Ausschuss zugeordnet sind, dann kann man das ja nachvollziehen, wenn sie wieder ein Wahlrecht haben.
Für Arendt ist Feminismus kein politisches Problem. Das ist eine andere Frage. Das ist eine soziale Frage, aber keine politische. Während einem Foucault die Mittel an die Hand gibt, zu sehen, dass Feminismus auch ein politisches Problem ist.
Ja.
Genau wie die Probleme, die in Regierungsbezirken diskutiert werden.
Ja. Und wie war das also mit Foucault zusammen? Sie haben ja über Diskurs und Action.
Also Foucault hat ja in seinen letzten Jahren viel Zeit in Kalifornien verbracht.
Ja.
Und ich war damals schon in Kalifornien und wir hatten mit ihm ein Abmachung gemacht, einen Vertrag gemacht, dass er jedes Jahr für ein Semester oder für einen Teil eines Semesters, für das Herbstsemester nach Berkeley kommen wollte. Er war sehr an Kalifornien interessiert, weil ihm auch diese offene Diskussionskultur in Kalifornien sehr imponierte. Er sagte immer, in Paris spricht niemand mit jemand anders. Man ist für sich allein.
Ja.
Und er hat auch geglaubt, dass seine Ideen viel klarer wurden, dadurch, dass er Diskussionspartner fand.
Ja.
Das war sehr der Fall in Berkeley. Und er hat dann ein Semester bei uns regelmäßig unterrichtet und ist dann unglücklicherweise das Jahr danach gestorben. Es hat sich also nicht wiederholt. Aber es sollte durchaus eine regelmäßige Sache werden.
Ja.
Und er hat dann also gleich in Berkeley auch ein sehr großes Echo gefunden. Ich war auch einer derjenigen, der sehr von ihm beeindruckt war und beeinflusst war und das auch immer noch bin.
Ja.
Und auch heute noch, ich bin also gerade dabei, jetzt im Herbst eine Konferenz zu organisieren in Berkeley, also kurz 20 in Berkeley, 20 Jahre später, wo wir uns also zusammensetzen wollen, diejenigen von uns in Berkeley, die von Foucault irgendwie beeinflusst sind, und sagen, was haben wir gelernt, was ist dabei rausgekommen?
Ja, das wäre eine spannende Frage.
Ja, also, ja, also sicher verschiedene Sachen für verschiedene Leute, ja.
Was war der Gegenstand der letzten Vorlesung?
Der letzten Vorlesung, ja, das waren natürlich diese Fragen über diese Entwicklung der Moral. Er hat sehr viel von stoischer Moral gesprochen, diese Umformung der Strukturen des moralischen Denkens, die von der Antike durch das Christentum in die Moderne geführt haben. Er wollte ja dann also wirklich so gewisse Phasen dieser moralischen Entwicklung aufarbeiten, um zu sehen, dass Moral ja nicht immer genau in derselben Weise verstanden wird, dass zum Beispiel unser sehr regelorientiertes moralisches Denken, wo wir immer in Form von Gesetzen oder Regeln denken oder Geboten, dass das nur eine ganz spezifische Form des moralischen Denkens und Verhaltens ist, dass man schon in der Antike ganz andere, viel konkretere Formen der Moralität gehabt hat. Dass wir also diese Form von Moral eigentlich nur als eine bestimmte historische Form der Moral verstehen können. Und das ist natürlich eine wichtige Entdeckung, dass man sagt, was wir als, das sagt er auch immer, was wir als notwendig ansehen oder als selbstevident, stellt sich also nur als kontingent und historisch raus. Und das öffnet ja natürlich den Horizont zu neuen Möglichkeiten auch.
Ja.
Und darum geht es ja immer bei ihm, zu zeigen, dass man doch irgendwie neu nachdenken kann über Politik oder Moral oder Politik.
Ja. Und wer war dann, vielleicht kann man das ja fragen, also wer war dann Teil dieser, oder wer wird dann Teil dieser Konferenz, an der diejenigen, die vor 20 Jahren dabei waren?
Ja, also erstmal Judith Butler, die zwar vor 20 Jahren noch nicht in Berkeley war, aber durchaus tief von Foucault beeinflusst ist.
Ja.
Paul Rabinow und Hubert Dreyfus, die ein wichtiges Buch zusammengeschrieben haben, eines der ersten Bücher über Foucault, wichtigen Bücher, die beide noch tätig sind.
Ja.
Dann eine Reihe von jüngeren Leuten, deren Namen Sie wahrscheinlich nicht gehört haben. Bis jetzt, also wir versuchen auch die verschiedenen Generationen irgendwie zusammenzubringen, weil es ja nicht nur diese ältere, etablierte Gruppe von Professoren ist, die von Foucault profitiert haben, sondern auch eine jüngere Generation wieder.
Ja.
Also die Ideen sind durchaus noch am Werk.
Ja. Und Sie meinen auch, dass eigentlich, indem wie der Begriff des Politischen problematisch geworden ist, auch Öffentlichkeit problematisch geworden ist. Hat das etwas auch damit zu tun, wie Sie sozusagen Hannah Arendts Verständnis der Öffentlichkeit, das nur dann politisch sein kann, wenn man sozusagen an dieser Öffentlichkeit teilhaben kann? Oder gibt es noch andere Formen Öffentlichkeit, wie sie sich heute gestaltet, durch Medienöffentlichkeit? Eigentlich ist eine Pluralisierung auch der Öffentlichkeiten zu sehen. Was ist das Problematische an der Öffentlichkeit.
Ja, jetzt muss man natürlich sagen, dass schon für Arendt selbst natürlich diese Öffentlichkeit sehr problematisch geworden ist. Aber weil sie nun den Begriff des Politischen mit diesem Begriff der Öffentlichkeit verbindet, dadurch ist natürlich Politik problematisch. Wie auch ihr erstes Buch, das sie ja nie vollendet hat, das aber jetzt im Nachlass rausgekommen ist, Was ist Politik? Geht ja über die Frage, ist Politik überhaupt noch möglich? Und das ist für sie immer eine Frage gewesen. Also durch ihr ganzes Werk geht dieser Pessimismus, dass vielleicht Politik im klassischen Sinne überhaupt nicht mehr möglich ist.
Ja.
Und nun, wenn man nun sagt, also dieser öffentliche Raum ist nicht ein für alle Male vorbestimmt, also wie Sie jetzt auch vorstellen, es gibt vielleicht verschiedene Sorten von Öffentlichkeit. Und wenn man auch, wie Foucault vielleicht, davon ausgeht, dass auch im nicht öffentlichen Raum Politik stattfinden kann, dann kann man sicher sagen, Teil des politischen Prozesses ist ja immer, Öffentlichkeit neu zu konstituieren oder neu zu definieren. Und das ist natürlich auch dieses Thema des Globalen, dass man sagt, hier wird in gewisser Weise ja die ganze Welt unsere Öffentlichkeit. Und wir sehen das ja heute, wie diese Nachrichten, sagen wir vom Irak, die gehen ja um den Globus rum und jedermann weiß das und kennt das und reagiert in gewisser Weise drauf. Wir haben also inzwischen in gewisser Weise eine mediale, globale Öffentlichkeit, die Teil unseres politischen Lebens geworden ist.
Ja.
Aber die Frage ist genau, welche Form wird dieser öffentliche Raum nun nehmen? Und das müssen wir miteinander aushandeln. Ich meine, das ist unsere historische Aufgabe.
Ja, also dass der Raum selbst neu gestaltet wird. Bei Arendt ist ja dann eigentlich der Begriff der Tätigkeit, also des Aktivseins, eigentlich sehr wichtig, um zu sehen, auch um zu verstehen, wann ist jemand ein Akteur oder wann ist jemand engagiert. Dazu muss man ja ein Verständnis von Tätigsein, des tätigen Lebens tatsächlich haben. Und bei Foucault wäre das möglicherweise dann die Einklammerung eigentlich dessen, was dann Technologien heißt. Also Foucault ist dann möglicherweise doch ontologischer eigentlich als Arendt.
Ich finde bei Arendt besonders attraktiv dass sie sieht, dass Handeln irgendwie ein Grundphänomen, ein politisches Grundphänomen ist. Und das ist ja beim Foucault sicher dieser Mittelperiode, wo er von Macht und Machtbeziehungen spricht, nicht der Fall. Es gibt ja keine Handlungstheorie bei ihm. Das kommt ganz spät erst zustande. Und ich glaube, das ist eine Schwäche seines Denkens über Politik, dass ihm der Handlungsbegriff fehlt. Bei Arendt ist allerdings dieser Handlungsbegriff wieder nun so breit, in gewisser Weise breit gefasst, weil sein Inhalt überhaupt nicht vorbestimmt ist. Also man kann über alles handeln, solange es Handeln ist, ist es politisch, wenn es Handeln im politischen Raum ist. Andererseits aber dieser Handlungsbegriff auch wieder unterschieden wird vom Begriff des Werks und der Arbeit. Und alles, was in der sozialen Sphäre stattfindet, ist für sie entweder Werk oder Arbeit und daher nicht echt politisch, weil es nicht echtes Handeln ist. Und das ist, glaube ich, eine Starrheit der Begriffsunterscheidungen, die nicht sehr nützlich ist. Also dieses Ausklammern aller sozialen Fragen vom Politischen ist mir sehr problematisch, weil uns ja in Wirklichkeit vieles, um das es in der Politik geht, sind genau soziale Fragen. Wir fällen Entscheidungen über soziale Probleme. Für sie ist das keine richtige Politik, sondern Haushalten, sagt sie immer.
Ja.
Und das kommt aus dieser starren Unterscheidung von Handeln gegenüber Werk und Arbeit. Also da ist der Begriff des Handelns zu eng. Andererseits, der Inhalt von politischem Handeln ist vollständig unterbestimmt für sie und da ist es sozusagen zu vage, zu unpräzise, der Begriff auch wieder. Und dadurch muss man also doch diesen Begriff des Handels weiter durchdenken. Andererseits diese Betonung des, der wesentlichen Funktion des Handelns in der Politik. Das Handeln primär ist gegenüber Institutionen, scheint mir durchaus eine gute Ansicht zu sein. Und das gibt es bei Foucault eben so nicht, so muss man sagen.
Und da wäre doch eigentlich, um Handlungen zu messen, also ob sie tatsächlich gut oder schlecht sind, benötigt man doch tatsächlich diese Unterscheidung. Also wann hat jemand tatsächlich in welchem Kontext so und so gehandelt, dass man auch sagen, also da haben Sie zum Teil ja auch das WG-Beispiel, nur ist das WG-Beispiel tatsächlich angemessen, um zu verstehen, wie jemand handeln müsste, um zum Beispiel tatsächlich im politischen Raum Veränderungen herbeizuführen. Und da gibt es den Bezug ja eigentlich zu, wiederum zu Aristoteles, bei dem Christine Korska zum Beispiel dann eben auch herausfindet oder herausbildet, dass es da um Exzellenz eigentlich auch geht, dass wir genau das auch messen müssen, wenn es darum geht, wie jemand gehandelt hat.
Also politisches Handeln ist für mich Handeln, das sich auf anderes Handeln bezieht, in gewisser Weise. Und das einfachste Beispiel ist vielleicht die Gesetzgebung. Gesetze zu machen ist ein politischer Prozess, das ist politisches Handeln. Aber im Gesetz, da bestimmt man ja, sagt man ja etwas über andere Handlungen aus. Man sagt, dass diese Handlungen verboten sind und diese Handlungen sind vorgeschrieben. Es sind also, Gesetzgeben ist eigentlich ein Handeln, das anderes Handeln als Inhalt hat. Und das scheint mir durchaus mehr charakteristisch für das politisch zu sein, als einfach Handeln als solches. Man könnte sagen, politisches Handeln ist Handeln zweiter Stufe, könnte man sagen. Handeln, das sich auf anderes Handeln bezieht. Und Foucault versteht das sehr gut. Also er sagt, es sind ja nicht die Machtbeziehungen, die eigentlich politisch sind, sondern die Tatsache, dass Machtbeziehungen manchmal für uns problematisch sind oder problematisch sein sollen. Und Politik ist eigentlich dies problematisch machen, das Problematisieren von bestehenden Machtbeziehungen. Dann wird es politisch. Wenn wir uns also zum Beispiel, sagen wir in einer Ehe oder einer Wohngemeinschaft oder in einer Freundschaft, einfach miteinander zusammenleben, das ist noch nicht Politik. Wenn uns aber nun auf einmal diese Beziehungen fragwürdig werden und wir sagen, wir müssen uns also jetzt irgendwie bewusst Entscheidungen fällen, ob wir also fortfahren miteinander zu leben oder nicht, zum Beispiel, oder wie wir das Zusammenleben nun weiter gestalten wollen, dann sind wir auf einmal auf dieser zweiten Ebene und dann in dieser Problematisierung dieser originären Situation befinden wir uns in einer politischen Lage. Das ist diese eigentlich die Foucault'sche Ansicht. Also, dass nicht alles notwendigerweise im Leben politisch aktiv ist, ja. Aber alles kann aktiviert werden.
Ja.
Und Politik ist eigentlich dieses Aktivieren dieses potenziell Politischen im Leben.
Ja.
Und das scheint mir mehr den wirklichen Charakter des Politischen zu erfassen und schärfer, als das bei Arendt der Fall ist.
Also nicht Aktivität,
als sondern, solche, sondern
die Bedingung, also die Potenzialität von Aktivierung. Von
ja. Und das heißt immer, dass irgendetwas problematisch ist in unserer Lage.
Es bleibt problematisch, meinen Sie?
Nein, die Problematik der Lage ist, was die politische Handlung hervorruft. Wir sehen ein ja. Problem, etwas in der Lage, in der wir uns finden, scheint uns nicht richtig zu sein oder verbesserungsmöglich zu sein oder änderungsmöglich. Und ja. das Politische beginnt eigentlich mit dieser Problematisierung der existierenden Beziehungen, die wir jetzt in Frage stellen. Und auf diese Problematisierung, reagieren wir in einer politischen Form.
Ja. Das heißt, man müsste dafür tatsächlich ein Bewusstsein für diese Problematik auch haben. Also dass es nicht irgendwann die Lösung aller Probleme gibt.
Ja, und dann ist also die Frage für uns, was ist uns nun problematisch oder was sollte uns problematisch sein?
Mhm. Dann machen die NGOs ja wieder Sinn eigentlich.
Ja, und Foucault, genau in diesem Sinne sagt nämlich Foucault an einer Stelle, also zum Beispiel, was uns problematisch sein sollte, es sind zum Beispiel jetzt diese riesigen Konzentrationen von Wirtschaftskräften, diese internationalen Kooperationen, die müssen jetzt problematisiert und politisiert werden.
Mhm.
Und das ist durchaus sinnvoll. Also ich würde jetzt genau in diesem Sinne sagen, was uns problematisch werden sollte, ist genau diese Frage, wie ist eine globale Gesellschaft möglich, weil genau unsere globalen Beziehungen das Problematische für uns sind oder sein sollten.
Mhm. Naja, also da ist ja tatsächlich die Frage, wie wir das mit den Wirtschaftskonzernen, also da müsste man ja wahrscheinlich anders umgehen oder dafür benötigt man die NGOs, die aufzeigen können, was gibt es für Verbindungen.
Natürlich, aber es sind ja nicht nur Wirtschaftsprobleme, sondern auch kulturelle Beziehungen, kulturelle Verhältnisse, überhaupt das. Die Frage, also Kultur hat ja auch immer mit der Vergangenheit zu tun.
Ja.
Was kann uns Vergangenheit in dieser Welt, in der sich alles ändert, noch bedeuten? Und wenn uns aber Vergangenheit vollständig abhanden kommt, dann kommt uns ja auch jegliche Kultur abhanden. Das führt ja zu einer Verflachung des Lebens dann auch.
Ja.
Und das ist ja ein Problem, das also nicht nur Deutsche oder Amerikaner angeht, sondern es geht ja jede Gesellschaft in der Welt auf einmal an.
Ja.
Weil sich ja dieser Wirtschaftsprozess, aber auch die kulturellen Veränderungen so schnell nun entwickeln, dass irgendwie die Vergangenheit einfach verschwindet.
Ja. Das heißt, was stellen Sie sich für Deutschland vor, dass nicht unbedingt Vergangenheit verschwindet?
Ich glaube also, das eigentliche Problem der Deutschen scheint mir immer, dass sie also aufgrund dieser Nazi-Periode ein vollständig gespaltenes Verhältnis zu ihrer eigenen Geschichte und zur eigenen Vergangenheit haben. Dass auf der einen Seite gibt es diese Obsession, wo man also über gar nichts anderes mehr sprechen kann sozusagen, dass der Holocaust ist immer gegenwärtig. Auf der anderen Seite gibt es auch zugleich und in denselben Leuten auch dieser ein Verdrängungsprozess, man will eigentlich auch nichts davon hören.
Ja.
Und das führt zu einer merkwürdigen Gespaltenheit, finde ich, wenn ich hier hinkomme. Also das ist ein ganz merkwürdig deutsches Problem, weil eben besonders für die Amerikaner, aber auch selbst für die Engländer natürlich ihre Vergangenheit, ihre Geschichte, ihre politischen Institutionen eigentlich nicht fragwürdig sind.
Ja.
Vielleicht zu wenig fragwürdig manchmal, denkt man, besonders in Amerika, aber für uns Deutsche ist es eben nicht so einfach. Die Amerikaner, die Engländer können zum Beispiel wunderbare Filme über ihre eigene Geschichte machen.
Ja.
Deutsche können das ja nicht. Also es gibt ja keine deutschen Filme über die deutsche Geschichte als Ganzes.
Ja.
Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Felicia Herrschaft. Das war ein Gespräch mit Hans Sluger.